Ich finde es lustig, dass doppelt so viele Leute wie letztes Jahr da waren, als wir über das Versammlungsrecht sprachen. Ich habe mich auch doppelt so gut vorbereitet. Und zwei Seiten. Also überraschend ist ja deshalb, 60 Jahre Grundgesetz ist jetzt nicht so das emotional aufregende Thema, nicht wirklich sexy. Weil das Grundgesetz uns wahrscheinlich in einem alltäglichen Leben, in dem was wir tun, nicht so direkt berührt. Auch dieser sogenannte Verfassungspatriotismus, das ist in der Ankündigung vielleicht ein bisschen angeklungen, scheint ja doch eher so ein bisschen ein Papiertiger zu sein, der auch nicht wirklich funktioniert, wenn es nicht wenigstens Bratwurst und Bier dazu gibt, wie beim Fest zu 60 Jahren Grundgesetz in Berlin, wo mehrere hunderttausend Menschen erschienen sind für Bratwurst und Bier. Also was eine Unterstellung von mir ist, die aber vielleicht nicht ganz fremd ist, war das Grundgesetz selber im konkreten Arbeits- und Lebensalltag wahrscheinlich nur für Verfassungsrichterinnen und spezialisierte Anwälte von Interesse ist. Zumindest immanent interessant. Ich denke doch, deswegen bin ich hier, nicht wegen des Geldes, dass das Grundgesetz trotzdem von Interesse für uns sein kann, nicht zwangsläufig muss sein kann. Da ich denke, dass im weitesten Sinne kritische Geister, die die Gesellschaft sich ansehen, vielleicht sogar verändern wollen, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, gesetzlichen Vorschriften natürlich, als wesentliche Voraussetzung der Fähigkeit, tätig zu sein oder überhaupt anzufangen zu denken, in der Lage sein müssen, die Gesellschaft und das Leben zu beschreiben. Eine der, nicht die einzige, nicht eine zwingende Möglichkeit ist, zum Beispiel Rechtsnormen sich anzuschauen, wie die sich entwickeln, verändern, was sie bedeuten für unser Leben und auf dieser Grundlage eben zu erkennen, wo wir sind und darauf aufbauende Kritik an dieser Gesellschaft aufzubauen und gegebenenfalls selber aktiv zu werden, um etwas zu ändern. Deshalb ist, wie gesagt, das Grundgesetz, denke ich, ein Weg, sich darüber Gedanken zu machen. Und da wir nun alle hier sind, können wir vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß geben. Man muss dazu sagen, das sind 146 Artikel, man könnte über jeden einzelnen vorlesungslangen Vortrag halten. Insofern, das Thema ist sehr komplex. Es werden einige Sprünge gemacht werden, die durchaus Verkürzungen sein werden. Also nicht ganz den jeweiligen Aspekten gerecht werden. Gegebenenfalls, wenn da Interesse besteht, können anschließend in Diskussionen vielleicht einzelne Punkte, die mehr Leute interessieren, vertieft werden. Ich bemühe mich einfach, ein paar prinzipielle Fragen anzusprechen, an einigen Beispielen und je nachdem, ob andere Beispiele vielleicht von Interesse sind, können wir sehen, ob wir darüber noch ins Gespräch kommen. Wie gesagt, die Zeit ist vielleicht ein bisschen begrenzt. Das Wetter ist schön da draußen und vielleicht haben wir alle später noch Besseres vor. Die Frage der kritischen Betrachtung eines Objektes verlangt, dass vorher die Position vielleicht ein bisschen geklärt ist. Der Einfachheit halber kläre ich meine, wir machen das dann ohne Runde, keine Sorge. Ein kritisches Verhältnis zum Grundgesetz, kritisch im Sinne tatsächlich recht akademisch gemeint ist, also sich zu betrachten, sich darüber Gedanken zu machen. Die Position, aus der ich komme, dazu, dass vielleicht klar ist, welches meine Perspektive ist. Ich bin in der DDR geboren und ein Großteil meiner Jugend aufgewachsen. Ich war 14, als die Wende war und kann ohne großartige Einschränkungen sagen, dass ich ganz froh bin, im Geltungsbereich des Grundgesetzes heutzutage zu leben und nicht mehr in einem Land, das den Paragraphen 161 zum Beispiel in seinem Strafgesetzbuch hatte. Das ist die sogenannte Arbeitspflicht gewesen. Das hieß Vornehmen, Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Weiß jemand, von wem das Zitat ist? Aha. Das ist Friedrich Engels. Das ist der dialektische Freiheitsbegriff. Der dialektische Freiheitsbegriff baut ein bisschen darauf auf und so auch die gesamte Gesetzgebung und vor allem die gesamte Rechtspraxis in der DDR, dass Freiheit im Wesentlichen darauf beruht, dass der Mensch befähigt wird, zu erkennen, was nötig ist und das zu tun. Freiheit ist Einsicht und Notwendigkeit. Das vielleicht als Erläuterung, was ich einen schwierigen Zugang zum Rechtsbegriff finde, überhaupt zum Freiheitsbegriff. Wie gesagt, ich bin froh über die Freizügigkeit, die geschützten Bürgerrechte, vor allem die einklagbaren Bürgerrechte in der Bundesrepublik Deutschland, die festgelegt sind, eben in diesem Grundgesetz. Und ich sage ich und für mich aus gutem Grund, denn das Grundgesetz ist tatsächlich an vielen Stellen tatsächlich im Wortlaut so geschrieben, dass es einige Menschen gibt, die zum Beispiel im Geltungsbereich des Grundgesetzes leben, die nicht die gleichen Rechte genießen wie ich. Das Grundgesetz selber unterscheidet zwischen Menschen und Deutschen, also tatsächlich sprachlich in mehreren Artikeln, das auch mit Absicht. Es gibt Rechte, die gelten nicht für Nicht-Deutsche. Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind deutsche Staatsbürger oder kurz zusammengefasst Volksdeutsche, also Personen deutscher Abstammung. Das sind einfach Leute, für die nur ein Teil der Rechte gilt. Es gibt da auch einen ganz interessanten, ich finde, Nebendiskurs, der sich damit beschäftigt, auch bereits diese Teilung gegen Artikel 1 des Grundgesetzes verstößt. Dort ist nämlich nur von Menschen die Rede. Menschenwürde, Verteidigung der Menschenrechte, also Organe, also verfassungsrechtlich festgesetzte Organe, sind dazu verpflichtet, im Sinne der allgemeinen Menschenrechte zu handeln, diese zu schützen, zu verteidigen. Ob man da einfach Menschen ausschließen kann im Geltungsbereich des Grundgesetzes. Das ist aber, wie gesagt, ein Nebendiskurs, den man aber nicht vergessen darf, wenn man über die garantierten Grundrechte sprechen möchte. Was man vielleicht auch in Betracht ziehen muss, ist die Frage der Alltagspraxis, die, sagen wir mal, im juristischen Sinne nicht wirklich grundrechtsrelevant ist, die man aber dem Wortlaut nach schon in Frage stellen kann, ob wirklich diese Gesellschaft es schafft, den eigenen Grundsätzen folgend sich zu organisieren. Wenn wir zum Beispiel das in Artikel 3 Absatz 2 festgesetzte Diktum, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, und in Absatz 3 ganz klar sagen, dass keine Diskriminierung aufgrund diverser und unter anderem auch der Geschlechtszugehörigkeit keine Diskriminierung stattfinden darf, muss man schon fragen, wie funktioniert das eigentlich in einer Gesellschaft, in der empirisch belegt Frauen ein Viertel bis ein Drittel weniger lohnen für dieselbe oder die gleiche, sowohl als auch für dieselbe wie die gleiche Arbeit bekommen. Ein Viertel bis ein Drittel weniger Lohn ist nicht wirklich verfassungskonform, ist aber wie so vieles, was im Grundgesetz festgeschrieben ist, schwierig im konkreten Einzelfall nachzuweisen. Aber der empirische Beleg spricht seine ganz eigene Sprache, was das angeht. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, sehr praktisch, das ist ein bisschen aus dem Arbeitsalltag, den ich neben meiner publizistischen Tätigkeit habe. Ich arbeite für rechtliche Betreuer, für die nicht wissen, was rechtliche Betreuer sind. Ganz kurz, das ist sowas wie Leute, die Entmündigte vertreten. Das ist aber, also es ist sehr verkürzt, aber in etwa ist es das. Und zwar stellen wir uns vor, Frau A ist 84 Jahre alt, leicht dement, steht deshalb unter rechtlicher Betreuung, weil sie sich nicht um ihre Behördenangelegenheiten und dergleichen kümmern kann. Eingeschränkt mobil, glaube ich, sagt man dazu. Das heißt, sie kann nur mit Unterstützung sich bewegen. Also wenn sie zum Beispiel auf die Toilette muss sie halt mitgehen, damit sie den Weg schafft und vielleicht in der Nähe bleiben, falls sie von der Toilette fällt. Das ist nicht ganz so lustig, wie es sich vielleicht anhört. Frau A wird krank. Frau A kommt ins Krankenhaus. Es ist eine relativ unwesentliche Erkrankung, was mit den Atemwegen nicht wirklich stark beeinträchtigend, aber wie gesagt, 84 Jahre zu Sicherheit Krankenhaus. Sie kommt nach 2 Wochen gesund aus dem Krankenhaus wieder, nach Überprüfung, Klärung mit dem Heim, in dem sie wohnt, ist dort die Aussage, sie sei schwächer als vorher. Sie ist gesund, aber geschwächt. Nachfrage, warum? Es wird geklärt, Frau A. hat in ihrem Bett im Krankenhaus gelegen, ist dort gewindelt worden und ist ein Bettgitter herumgespannt worden. Das heißt, man stellt sich vor, eine 84-jährige Frau, die leicht dement ist und eingeschränkt mobil, wurde 2 Wochen an ihr Bett quasi gefesselt und daran gehindert, sich frei zu bewegen. Und ich würde mal sagen, es wurde stark an ihrer Schamgrenze gekratzt, einfach dadurch, dass sie gewindelt worden ist. Auf die Toilette geführt wurde. Dann kann man sich fragen, wie ist das mit dem Begriff der Menschenwürde vereinbar? Das ist ein recht regelmäßig stattfindender Vorgang in Krankenhäusern, die unterfinanziert sind, dass wenn 2 Pflegekräfte eine Station mit 30 bis 35 Personen betreuen, dass insbesondere jene, die eingeschränkt mobil sind, behandelt werden wie immobile Patienten. Das ist was, was in aller Regel kaum, also man kann dagegen kaum was machen, vor allen Dingen, weil Nachweisfragen, und zwar nicht der Tatsache, dass die Leute eingesperrt wurden, schwierig sind, sondern Nachweisfragen, dass sie nicht dem zugestimmt haben. In diesem Falle, der Frau A., ist die Möglichkeit der rechtlichen Klärung relativ einfach. Und das liegt nicht daran, dass eindeutig eine Körperverletzung, eine Freiheitsberaubung, eine Verletzung der Menschenwürde stattgefunden hat, die Verletzung der Menschenwürde verfassungsrelevant in dem Falle, sondern dass die Betreuerin nicht gefragt wurde, ob Frau A. in diesem Bett eingesperrt werden durfte und gewindelt werden durfte. Das ist ganz faszinierend. Also durch eine kleine Hintertür kommt man dahin, dass man das Problem angehen kann. Aber das eigentliche Problem, das tatsächlich auf massivste Weise die Würde dieser Frau verletzt wurde, gibt es kaum zu sagen. Also es ist einfach, wie gesagt, es ist ein Standardverfahren im Krankenhaus. Das zur Einleitung. Diese systemisch angelegten Fallstricke beiseite gelassen. Also es ist einfach, also das sollte im Wesentlichen illustrieren, dass Verfassungsrecht schwierig direkt auf den Alltag zu übertragen ist. Und dass unser, also das, was in der Verfassung steht, in vielen Fällen, sagen wir mal, eine Auslegungssache im alltäglichen Leben ist, ob das noch zulässig ist. Niemand daran denkt, ist das noch mit Artikel 1 des Grundgesetzes vereinbar, sondern eher geht, ich muss die betreuen, ich muss die betreuen. Und so läuft das. Und so läuft das immer. Dass Verfassungsrecht schon ein bisschen unabhängig vom tatsächlichen Leben auch funktioniert. Wie gesagt, diesen Seitenaspekt vorneweg soll es auch vor allen Dingen um den Bereich gehen in der Verfassung, der eindeutige Rechtsregelungen enthält, die insbesondere Verwaltung, Legislative, Judikative und insbesondere die Exekutive betreffen, die so eindeutig geregelt sind und so klar nachvollziehbar geregelt sind, dass wenn bestimmte Verfassungsorgane anders handeln wollen, als in der Verfassung ursprünglich vorgeschrieben, Verfassung wird hier immer synonym für Grundgesetz gebraucht, zu der Frage später nochmal mehr, dass vor allem diese Regelungen betrachtet werden sollen, die in diesem Falle geändert werden müssen, damit wieder Verfassungskonformität hergestellt wird. Und damit wären wir bereits bei 20 Jahren Mauerfall. Denn die wesentliche Revision des Grundgesetzes war die Streichung des Artikel 23 nach dem Beitritt der 5 neuen Bundesländer. Was einfach daran liegt, dass mit dieser Streichung das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland endgültig und auf Dauer festgelegt wurde. Das ist ein ganz wesentlicher verfassungsmäßiger Einschnitt. Bis zum 3. Oktober 1990 war quasi nicht klar definiert, wie groß Deutschland ist. Mit der Streichung des Artikel 23 besteht keine Möglichkeit mehr für Teile Deutschlands, also sowas formuliert, beizutreten im Geltungsbereich des Grundgesetzes. Die Staatenbildung ist quasi abgeschlossen in Deutschland. Das ist eine sehr drastische Revision. Diesbezüglich gab es eine lange Diskussion, ob der Artikel 146 damit ebenfalls seine Gültigkeit verloren hat, was weitestgehend negativ beantwortet wird inzwischen, was ich auch vernünftig finde. Artikel 146 ist der letzte Artikel. 23 hat nämlich vornehmlich die räumliche Gültigkeit des Gesetzes, des Grundgesetzes geregelt. Und diese räumliche Gültigkeit ist endgültig, weil jetzt im Artikel 1 steht, welches die deutschen Bundesländer sind. Dort steht drin, ja, wer dazugehört. Und es gibt keine Möglichkeit und keine Planung, in diesem Grundgesetz diesen Geltungsbereich zu erweitern. Artikel 146, den lese ich mal vor, weil über den geht es jetzt gleich auch noch ein bisschen. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, kleine Änderung zum Stand vor 1990, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Dieser Artikel 146 hat im Gegensatz zum Artikel 23 die zeitliche Gültigkeit des Grundgesetzes festgelegt. Wir leben also weiter in einem Provisorium. Das sagt der Artikel 146. Das Grundgesetz ist gültig, bis das deutsche Volk in Freiheit, in freier Entscheidung eine neue Verfassung beschließt. Das ist Also ich gehe darauf ein bisschen ein, auch die Geschichte, weil das ganz interessant ist, weil das, worauf wir eingehen, sind Änderungen am Grundgesetz und warum bestimmte Änderungen zulässig sind, andere nicht. Und deshalb die Frage der zeitlichen Gültigkeit des gesamten Grundgesetzes, weil das die Frage, welche Änderungen sind zulässig, welche nicht, an bestimmten Stellen ein bisschen obsolet erscheinen lassen. Die provisorische Verfassung hat historisch den Hintergrund, dass der Parlamentarische Rat, der damals das Grundgesetz beschlossen hat, vor 60 Jahren, sich der Tatsache bewusst war, dass sie nur für einen Teil Deutschlands das Grundgesetz beschlossen haben. Sie hatten den Auftrag, diese Verfassung zu schaffen, vom alliierten Kontrollrat, inklusive dieser Auflagen. Dazu gehört unter anderem die bundesstaatliche Verfassung, also dass es Bundesländer gibt. Ganz faszinierende Sache, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt sogar eine Revisionssperrklausel, also man darf die Bundesrepublik nach Grundgesetz nicht in eine zentralistisch organisierte Staatsform überführen. Das war eine der wesentlichen Bedingungen des alliierten Kontrollrates. Man kann also nicht wirklich von einer sich frei selbstgegebenen Verfassung sprechen, beim Grundgesetz in einigen wesentlichen Punkten. Nicht in allen, aber einige, wie gesagt, waren vorgeschrieben, unter anderem die demokratische Verfasstheit, was vielleicht nicht ganz abwegig ist, dass man das vorschreiben möchte nach 12 Jahren faschistischer Diktatur und der halben Welt im Brand. Dazu gesagt, vielleicht kurz die Präambel, die ganz hübsch illustriert ein Problem an dieser Stelle. Im Bewusstsein seiner Verantwortung hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die verfassungsgebende Gewalt des deutschen Volkes sah folgendermaßen aus, dass 11 Landtage auf dem Gebiet der drei westlichen Besatzungszonen Abgesandte entsandt haben nach Proporz, also je nachdem wie groß das Land war, wurden Abgesandte entsandt in diesen Parlamentarischen Rat. Dieser Parlamentarische Rat hat dann nach Vorarbeit von den Ministerpräsidenten dieser Länder das Grundgesetz beschlossen. Die Landesparlamente sind zu einem Zeitpunkt gewählt worden, an dem nicht absehbar war, dass sie eine Verfassung für Deutschland schaffen müssten oder ein Verfassungsorgan für Deutschland wählen müssten. Insofern kann man eventuell demokratietheoretisch anzweifeln, dass das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben hat. So viel zum provisorischen Status oder vielleicht denn, was also eine Theorie, die es tatsächlich gab in den 50er Jahren, dass das Gesetz an sich ungültig sein könnte. Es hätte eventuell durch eine Volksabstimmung in Kraft gesetzt werden können, wogegen sich aber gewehrt wurde mit dem Hinweis, dass der provisorische Charakter der Deutschland, der noch nicht vereinigt sei, damit zerstört werden würde. Wie man den Protokollen des Parlamentarischen Rates aber entnehmen kann, handelt es sich dabei tatsächlich nur um ein vorgeschriebenes Argument. Die größte Angst war, das taucht tatsächlich immer wieder in diesen Protokollen auf, die Angst davor, dass die Kommunistische Partei Deutschlands eine Volksabstimmung nutzen würde zur Propaganda gegen diese Verfassung und gegen die Staatsgründung in den Westzonen. Und wie gesagt, so viel zum deutschen Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt. Interessant. Fast schon ironisch ist die Tatsache, dass ausgerechnet die 5 ostdeutschen Bundesländer sehr viel eher Zustimmung zu dieser Verfassung, zu diesem Grundgesetz gezeigt haben als die westdeutschen Bundesländer. Da die Volkskammerwahl 1990, am 18. März hat sie stattgefunden, tatsächlich von den Kräften gewonnen wurde, die in ihrem Wahlprogramm erklärt haben, dass sie die Absicht haben, nach Artikel 23 dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beizutreten. Insofern hat die Bevölkerung der DDR tatsächlich für dieses Grundgesetz gestimmt. Eine Möglichkeit, die die Bevölkerung der alten Bundesrepublik nicht hatte, mit Ausnahme des Saarlandes, dass natürlich das per Volksabstimmung beigetreten ist. Also finde ich tatsächlich einen ganz wichtigen Nebenbestand. Ich hatte vorhin eine Unterhaltung, wo war, aber die Ostdeutschen wurden noch beschissen. Man kann dieser Ansicht sein, aber gerade in Sachen des Grundgesetzes eben gerade nicht, im Gegensatz zu ihren westdeutschen Brüdern und Schwestern. Aber zurück zur Entstehung. Zum Schutze der zum Teil vom alliierten Kontrollrat, zum Teil von den demokratischen Kräften in Westdeutschland festgelegten Grundsätze hat das Grundgesetz eine Revisionssperrklausel, manchmal auch Ewigkeitsklausel genannt, obwohl ich Ewigkeitsklausel nicht ganz korrekt finde, da hätte Gott eventuell etwas mitzureden. Diese Revisionssperrklausel ist der Artikel 79 Absatz 3. Wir sind übrigens immer noch bei der Vorbereitung des eigentlichen Vortrages. Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Diese Revisionssperrklausel, also es soll insbesondere interessieren, Artikel 1 und 20. 1 und 20 sind Menschenwürde, Menschenrechte und die Gesetzgebung bindenden Grundrechte. Das sind die Artikel 1 bis 19 überhaupt oder 2 bis 19 in diesem Falle dann. Und Artikel 20 ist die Festlegung, dass es sich um einen demokratischen und sozialen Bundesstaat handelt. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Festlegung, dass es Wahlen geben muss. Dass die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden ist. Und dass gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das heißt, dass das Grundgesetz selber eine Sperre davor gestellt hat, dass auf legalem Wege die demokratische Grundordnung in der Bundesrepublik Deutschland abgeschafft werden kann. Das ist tatsächlich die Begründung, die gebracht wurde im Parlamentarischen Rat, dass so etwas wie die Diktatur der nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, die tatsächlich legal eingeführt wurde, nicht wieder möglich ist. Die Weimarer Verfassung ist tatsächlich bis zum 8. Mai 1945 nicht außer Kraft gesetzt worden. Also der erste quasi verfassungstheoretisch illegale Akt Hitlers in Bezug auf die Gesetzgebung war die Selbstermächtigung per Führererlass 1943. Bis dahin ist einfach nur das Ermächtigungsgesetz, das legal nach Weimarer Verfassung erstellt wurde, verlängert worden. Und danach hat man sich die Mühe einfach nicht mehr gemacht, die Leute zusammenzurufen, sondern der Führer hat persönlich entschieden. Also Argumentationen sind fast im Wortlaut sowas wie, wer das Staatssystem überwerfen will, soll das nicht in den Deckmantel der Legalität tun, sondern seine Karten auf den Tisch legen. Also einfach, dass deutlich wird, was gerade passiert. Deshalb diese Revisionssperrklausel. Dieses Argument hat zwei Zweige. Das eine ist der direkte Übergang in diese legale Diktatur und das andere ist der Schutz vor Aushöhlung der Grundrechte, ne, vor schleichender Aushöhlung und dass quasi sich eine, ja, so eine Pseudodemokratie fortentwickelt, die de facto nach und nach zur Diktatur wird. Beide Argumente, die dort gemeinsam zu dieser Sperrklausel geführt haben, sind später die entscheidenden Streitpunkte, also die beiden Gegenpositionen, die Antagonisten in der Verfassungsrechtsprechung tatsächlich geworden.
Da sind wir gleich.
Denn, Moment, jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Einer der häufigsten Konflikte vom Bundesverfassungsgericht ist tatsächlich die Frage, ob Gesetzgebungen des Bundes oder auch Verfassungsänderungen genau diese Revisionssperrklausel verletzen. Ne, da ist einfach der absoluteste Punkt und steht, normal, weil es ist wirklich ein hartes Wort, es ist nicht eine Änderung dieses Grundgesetzes, oder die in den Artikeln 21 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Berührt werden heißt, also es ist einfach eine der härtestmöglichen Formulierungen. Es geht nicht darum, ob eingeschränkt oder im Ausnahmefall ausgesetzt oder berührt werden. Also jedes staatliche Handeln, das auch nur streift den Bereich der Artikel 1 und 20, ist einfach untersagt. So, und deshalb, wenn man nachweisen kann vom Bundesverfassungsgericht, dass zum Beispiel ein Bundesgesetz genau einen dieser Artikel berührt im Wirkungsbereich, ist ja damit schon hinfällig. So. Deshalb, wie gesagt, ein gern gesuchter Punkt in Verfassungsbeschwerden und Verfassungsklagen. Das häufigste Argument, das die Mehrheit im Verfassungsgericht benutzt, meistens zur Abweisung von Verfassungsklagen, ist die von diesen beiden, die von den beiden genannten. Das eine ist eine Ausnahmeklausel, die die legalen Diktaturverhandlungen hindern will, die andere, ne, ein eng auszulegender Schutz gegen schleichende Entdemokratisierung. Sie beziehen sich meistens auf dieses Ausnahmeklausel-Ding. Das heißt, dass man nicht mit jedem Kleinkram kommen kann und sagen kann, die legale Diktatur wird eingeführt. Das Schwierige an der Sache ist, es wird kaum ein Bundesgesetz zu finden sein, in dem erkennbar ist, dass direkt und unmittelbar die Diktatur eingeführt werden soll. Insofern kann man auch sagen, dass § 79 quasi das Revolutionsverbot ist und das war's. Also es ist verboten, die staatliche Ordnung über den Haufen zu werfen. Alles andere ist Verhandlungssache. Das Argument der Gegenseite, eng auszulegender Schutz gegen die schleichende Auslegung der Grundsätze, also das ist ja nicht wirklich ein Gegenargument, also das korrespondierende Argument, öffnet natürlich einen sehr viel weiteren Raum, gegen Bundesgesetzgebung vorzugehen, weil es natürlich sehr viel mehr auslegen lässt als schleichende Auslegung der Grundrechte. Den ersten großen Streit dazu gab es 1968, und es hat quasi überhaupt nichts mit den 68ern zu tun, und zwar das sogenannte Abhörurteil. Und zwar wurde 1968 der Artikel 10 geändert. Der Artikel 10 ist Post- und Fernmeldegeheimnis, und der eingeschränkt wurde 1968, also bis dahin war es einfach absolut gültig. Es durfte nicht in die Post oder in die Telefongespräche hineingeschaut und gehört werden. Also das hieß einfach, das Briefgeheimnis und Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Neuer Artikel 2. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. Übersetzt, das Post- und Fernmeldegeheimnis ist unverletzlich, außer der Bund oder Länder sind gefährdet oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dann darf das Post- und Fernmeldegeheimnis verletzt werden. Und außerdem ist der Rechtsweg dagegen nicht zulässig. Das steht hier. An die Stelle des Rechtsweges tritt die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane. Durch die Volksvertretung, das sind die, die die Grundrechtseinschränkung beschlossen haben, bestellte Organe und Hilfsorgane überprüfen, ob die Maßnahmen, die auf Grundlage dieser Verfassungsregelung getroffen sind, rechtmäßig sind. Die Begründung für dieses Urteil war, wie gesagt, die Begründung, das Urteil war, ne, es gab Verfassungsbeschwerde dagegen, das Urteil war, die Grundgesetzänderung ist verfassungsgemäß, verletzt nicht 79.3 und kann es gar nicht verletzen, ne, Ausnahmeklausel, die legale Diktatur verhindern soll, anhand dieser Änderung ist nicht erkennbar, dass die eingeführt werden soll. Und es gibt noch eine zweite Begründung. Grundsätze werden als Grundsätze von vornherein nicht berührt, wenn ihnen im Allgemeinen Rechnung getragen wird und sie nur für eine Sonderlage entsprechend deren Eigenart aus evidenz-sachgerechten Gründen modifiziert werden. Hier ist es normal, und dann übersetze ich. Grundsätze werden als Grundsätze von vornherein nicht berührt, wenn ihnen im Allgemeinen Rechnung getragen wird und sie nur für eine Sonderlage entsprechend deren Eigenart aus evident sachgerechten Gründen modifiziert werden. Die Übersetzung lautet, es gibt Regeln, diese Regeln dürfen nicht gebrochen werden. Werden sie doch gebrochen, werden sie aber nicht gebrochen, weil es notwendig war. Das ist die Übertragung. Das heißt, der Schutz der Grundrechte unter bestimmten Voraussetzungen nicht außer Kraft gesetzt wird, sondern einfach nicht greift, weil die Grundgesetze nicht angegriffen werden, die Grundrechte nicht angegriffen werden, weil es war notwendig. Das ist ganz faszinierend als Argumentationszusammenhang. Der wird tatsächlich seitdem immer wieder benutzt, wenn auch in etwas sanfteren Worten. Aber an sich ist das immer wieder die Begründung. Solange Verfassungsorgane begründen können, dass es in der Lage notwendig war, ist es nicht so, dass sie Grundrechte verletzen dürfen, sondern sie haben sie nicht mal berührt. Also, das ist ein ganz interessanter Zirkelschluss, der da stattfindet. Und das Bundesverfassungsgericht hat in diesen Fragen nie einstimmig entschieden. Und es wird tatsächlich immer dieselbe Begründung der Befürworter dieser Regelung so gebracht. Und die Gegner begründen immer wieder, dass aber sehr wohl die Grundrechte berührt werden, egal wie man es dreht und wendet, und dass diese Berührung nicht zulässig ist, weil sie eine schleichende Auswirkung der Grundrechte bedeutet. In 40 Jahren ist das der einzige Eingriff in die Artikel 1 bis 20 gewesen. 1968 das Abhörurteil. Interessant, in den 20 Jahren danach hat es gleich zwei Eingriffe in die Artikel 1 bis 20 gegeben. Das ist eine Steigerung um 300%. Ich habe lange nachgerechnet, es sind 300%. weil doppelte Zeit, halbe Zeit, doppelte Fallzahl abgezogen, kommt auf 300%. Eine Steigerung um 300%. Und zwar Artikel 16, das ist das Asylrecht, und Artikel 13, großer Lauschangriff. Das Urteil ist erst 2004 gefallen. Interessant ist, dass sich das Minderheitenvotum ändert bei Artikel 13, großer Lauschangriff. Ich muss dazu sagen, dass in der Zeit dazwischen, einige Änderungen stattgefunden haben. Dazu gehören Notstandsverfassungen und ähnliches, dazu gehören Strafschutzsenate, alles Dinge, die nie vorgesehen waren zur Gründung der Bundesrepublik. Eine Entwicklung, die anscheinend drei Verfassungsrichterinnen Sorge beobachtet haben. Und zwar schrieben sie, nachdem sie wieder die Begründung haben, dass die Grundsätze gar nicht berührt wurden, weil es eben notwendig war und sachgerecht begründet. Diesmal sagen sie nicht, es handelt sich um eine schleichende Ausbildung, sondern sie sagen, umso mehr ist Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz streng und unnachgiebig auszulegen, um heute nicht mehr den Anfängen, sondern einem bitteren Ende zu wehren. Ja, das stand nicht in der Konkret oder der jungen Welt oder so, das steht im Minderheitenvotum des Bundesverfassungsgerichtes. Ja, dieses bittere Ende, ich finde das so ein bisschen besorgniserregend, weil es ja im Wesentlichen, was uns gesagt wird, ist, dass die Aushöhlung der Grundgesetze permanent passiert ist, dass sie permanent sanktioniert wurden von den entsprechenden Stellen, Grundrechte, die in einer provisorischen Verfassung festgelegt wurden, deren demokratietheoretische Gültigkeit zumindest in Frage gestellt werden kann. Also die Begründung, warum das Grundgesetz doch gültig ist, auch wenn es nicht wie üblich Verfassungen der Bevölkerung Sachstunden vorgelegt wurde, mit Ausnahme aus Deutschland, also ich beschuldige nicht, und Saarland, ist die sogenannte Perpetuierung des Rechtes. Die Bürger haben an den Wahlen zu den Verfassungsorganen teilgenommen und damit im Prinzip quasi indirekt Zustimmung zu sagen. Das ist wirklich eine ernsthafte Argumentation. Die indirekte Zustimmung quasi en passant, das sagt man im Schach, ne? En passant haben wir unserer Verfassung zugestimmt. Durch die Teilnahme an Wahlen. Schuldige können wir antreten. Diese Ausführung hat stattgefunden nach Ansicht der Verfassungsrichterin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte dem zustimmen. Andererseits denke ich aber, dass die Argumentation, dass die Grundrechte im Allgemeinen mit ihrem Wesenskern eigentlich nicht verletzt werden. Wir müssen mal wieder zurückfragen, ganz an den Anfang. Wer bin ich? Weiß, deutscher Pass, aus sozialen, außerordentlich gesicherten Verhältnissen. Mein Wunsch, aufrührerische Leben auf offener Straße zu führen, hält sich in Grenzen. Insofern komme ich nicht allzu oft in Konflikt mit den Einschränkungen der Grundrechte. Andere Menschen können aus ihrer Lebenserfahrung eventuell anderes sagen. Die Frage ist jedoch, sind diese Veränderungen, so wie sie stattfinden, sowohl in Bundesgesetzen als auch in konkreten Eingriffen in das Grundgesetz, sind diese Veränderungen, also gibt es eine Grenze dafür? Denn wann ist der Wesenskern der Grundrechte? Wer bestimmt das, an welchem Punkt und vor allen Dingen, wie wird es gestoppt, wenn das festgestellt wird, von wem auch immer. Ich glaube, dass wenn man den drei Richterinnen folgt, dass im Wesentlichen diese Grenze nicht zu bestimmen ist. Sie ist entweder überschritten oder der Punkt, an dem sie überschritten wird, die Grenze, an dem der Wesenskern der Grundrechte angefasst wird. Dass wir die nicht erkennen können? Weil die Begründung, die du bekommen hast, immer dieselbe. Also es gibt keine Änderung der Argumente, die auf den konkreten Umstand abzielt, sondern es ist immer das gleiche Argument, dass die Notwendigkeit besteht und dass deshalb gar kein Eingriff erfolgt ist. Durch diese Wiederholung des Arguments ist es natürlich auch völlig unmöglich zu evaluieren, wo wir mit den Gesamtrechten angekommen sind, da ja gar nichts passiert ist. Sie sind ja nicht berührt worden. Insofern ist der Artikel 79.3, die Revisionsverbotsklausel, im Prinzip ziemlich zahnlos, da Freiheiten und Rechte, die garantiert sind im Grundgesetz, im Wesentlichen unter der vorgeblichen Notwendigkeit ihres Schutzes beschnitten werden kann. Interessanterweise die Verfassungsorgane, also wenn man das weiter spinnt, jetzt weniger juristisch als vielleicht soziologisch oder politisch, dass die Verfassungsorgane, unter anderem auch der Verfassungsschutz, die ja eigentlich die Verfassung schützen sollten, die wiederum, wie jedes Recht, nach bürgerlichem Ideal, französische Revolution und so weiter, dazu da wäre, den Bürger und die Bürgerin vor Willkür des Staates zu schützen, anstatt diese Verfassung zu schützen, schützen die sich. Das sind keine Verfassungsschutzorgane, sondern Staatsschutzorgane. Die Verfassung wird damit selber zu einem Dokument des Staatsschutzes und nicht zu einem Dokument des Rechtsschutzes. Die Frage, ob man das so möchte, ist eine völlig andere Diskussion. Aber ich denke, dass man die These aufstellen kann, dass wir in der Demokratie leben, die eher auf die staatliche Organisation fixiert ist, als auf die Garantie der Rechte ihrer Angehörigen. Insofern, wie gesagt, halte ich weitere Änderungen des Grundgesetzes entweder durch Aushöhlung oder durch konkrete Abschaffung durchaus für möglich. Denn solange die Freiheit unter der Notwendigkeit ihres oder eben des Schutzes des Staates beschnitten werden kann, bleibt Freiheit Einsicht in die Notwendigkeit. Womit wir wieder bei Friedrich Engels sind, der das gesagt hat. Und im Wesentlichen am Wesenskern dessen, was ich sagen wollte, angekommen sind. Das war kurz. Das war in etwa der Bogen. Und ich hätte jetzt ganz viele Artikel über die wir reden können. Also, gibt es Fragen zu den einzelnen Punkten an der Stelle? Also sollte es geben, weil wir sind gerade erst angekommen. Ja.